Ja, ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen. Dankeschön. Dankeschön. Ich brauche was zum Abschließen, genau. Ich bin nicht mehr 20, Mensch. Wunderbar. Ich sehe noch, wir haben die ganzen Maria Prian Extra-Stühle aufgebaut. Die brauchen wir bestimmt noch später. Ich begrüße die Gäste. Wer ist dann heute Morgen als Gast bei uns? Mal kurz die Hände. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Sie da sind. Ich habe ein spannendes Thema heute, über das ich predigen möchte. Und deswegen steigen wir auch gleich in Gottes Wort ein. Ja. Und zwar der berühmte, viel verwendete, viel zitierte, bekannte Vers aus 2. Chronik 7. Und dort Vers 14. Ich lese ihn vor und ihr kennt ihn bestimmt alle und habt ihn, solange ihr Christen seid, schon gehört. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Klingt ja schön. Klingt ja richtig gut. Klingt richtig toll christlich. Was verbindet man immer mit diesem tollen Vers? Also erstmal eine Frage, wer kennt diesen Vers? Wer hat ihn schon gelesen, gehört, ist von dem geprägt, geführt, geleitet worden? Nicht alle, erstaunlich. Ich habe gedacht, das ist einer der Schlagwortverse der christlichen Menschheit. Ja, hängt im Flur, hängt auf Klo, hängt in Gemeinderäumen, hängt überall. Dachte ich jedenfalls. Aber gut, interessant. Also viele Leute kennen diesen Vers auf jeden Fall und haben ihn schon vermittelt bekommen, gelehrt bekommen und immer auf eine ganz interessante Weise. Nämlich, wenn du Gebetserhörung empfangen möchtest, also du betest zum Herrn und der Herr soll dein Gebet erhören. Ja, das ist Nummer eins. Wenn du den Segen Gottes willst, dann tue, was hier steht. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. Ein paar einfache Voraussetzungen. Oder auch schwierig, Gesundheit. Ein paar einfache oder auch schwierige Voraussetzungen, je nach Leben, Charakter, Typ, Umstand und so weiter. Wenn du das tust, bekommst du die Gebetserhörung. Die Eltern dieses süßen kleinen Kindes werden gesucht. Ein Originalhörner. Halleluja. Und wir leben nun mal in einer Zeit, die sehr spannend ist. Das sage ich auch ganz oft. Wir leben in einer Zeit, die spannend ist, weil geistlich viel passiert, Gutes, Revolution im Reich Gottes, Positives, ja, positive Revolution. Ich rede nicht von Rebellion und Halsstarrigkeit und Hartherzigkeit und Unbelehrbarkeit. Diese Form gibt's auch. Wir leben in einer Zeit, wo viel in der Politik und in der Gesellschaft passiert. Ja, sogar die Korane gibt's jetzt umsonst. Ich hatte letzten Mittwoch ein Seminar, 4 Einheiten. Da ging es um das Thema Islam und so weiter. Und einer hat dort in Ostdeutschland, wo dieses Seminar stattfand, auch das Seminar besucht und hat gesagt, ich komme aus dem Farbenländle und wenn es was umsonst gibt, bin ich immer dabei. Aber einen Koran habe ich nicht gekriegt, sagte er. Man kann ja nicht einen Koran nehmen, nur weil es den umsonst gibt. Jedenfalls, es passiert viel. Es passiert viel und das ist total spannend. Und was eben auch viel passiert, wenn wir wirklich mit dem Herrn leben, erleben wir die tollsten Sachen. Wir kommen in Freiheit, das ist Nummer eins. Wir sind erlöst, wir brauchen uns nicht mehr unter Druck zu setzen. Kommen wir in den Himmel, kommen wir nicht in den Himmel. Allein der Glaube an Christus und was er getan hat, hat uns erlöst und wir können nichts hinzufügen. Das begeistert mich immer wieder. Das ist nicht eine Nachricht, die jetzt irgendwie habe ich sie kapiert und abgelegt und irgendwo in einem Ordner habe ich mir notiert, hallo, ich bin errettet, preis dem Herrn. Das ist etwas, was total begeisternd ist, dass Jesus alles getan hat am Kreuz und nichts übrig gelassen hat. Wir sind erlöst durch das, was er getan hat. Halleluja. Im Islam, da hast du ja gedacht, okay, du bringst die Leute um oder du lebst als säkularer Moslem und hoffst auf die Gnade Allahs, dass die guten Taten irgendwann mal ausreichend sein werden und dies und jenes. Heilsgewissheit, außer für Märtyrertod, keine Heilsgewissheit. Und dann kommst du zu Jesus und er schenkt dir einfach die Erlösung mit überhaupt nichts. Die einfachste Hürde ist zu sagen, ja Herr, du hast recht, ich bin Sünder, vergib mir meine Sünde, komm in mein Leben, sei der Herr meines Lebens, ja. Ein einfaches Gebet verändert dein Leben. Und dann ist es spannend, weil man in der christlichen Szene viele Bibeltexte und viele Bibelverse vermittelt bekommt, viele richtig, und das führt zum totalen Segen, und einige leider falsch. Das nennt man dann, wenn es sich in einer bestimmten Weise häuft und von einer bestimmten Person immer wieder falsche Bibelstellen, das nennt man dann Irrlehre und Irrlehrer. Davon sagt die Bibel auch ganz viel. Aber es ist einfach manchmal gut, viel verwendete Texte und Verse sich einfach mal im Kontext anzuschauen, sich anzuschauen, was Gott sich gedacht hat, sich anzuschauen, wie dieser Bibelvers in meinem Leben lebendig wird, wie ich ihn umsetzen kann, wie Gott ihn bei mir umsetzt und wie ich da Ertrag und Frucht extrahieren kann. Und ich glaube, eins der größten und wichtigsten Dinge, die uns Christen bewegen, ist, wie kann ich zum Herrn beten und wie kann ich vom Herrn empfangen? Wir haben es glücklicherweise in unserem Herzen, in unserer Natur, ob wir viel oder wenig Gebetszeit haben, wir haben den Drang, Gott zu bitten, wenn wir an Gott glauben, dass er eingreift, dass er Situationen verändert, dass er uns heilt, dass er unsere Gemeindesituation verändert, dass er unsere Familiensituation verändert, unsere Ehe. Wir haben nun mal unsere natürliche Art und Weise, unser natürliches Bedürfnis, wenn wir Gott gefunden haben, unser Bedürfnis ist, zu ihm zu gehen und ihn zu bitten. Und wenn Dinge dann anders laufen, Gebete nicht erhört werden, dann fangen wir an zu grübeln. Aus dem Grübeln wird Unmut, sogar Zweifel, Verzweiflung und möglicherweise sogar, dass wir sagen, Gott gibt's nicht, liebt mich nicht, macht sowieso, was er will, wozu soll ich beten? Ja, dabei ist es interessant, die Bibel zu studieren und zu gucken, welche Hürden und Hindernisse kann es denn geben, dass Gott mein Gebet nicht erhört? Es gibt sie, Hürden und Hindernisse. Es gibt die Notwendigkeit, Dinge zu beten und durchzubeten. Es gibt die Notwendigkeit, nicht sofort aufzugeben und zu recherchieren und zu forschen. Herr, was ist es, was dich davon abhält, mein Gebet zu erhören? Was ist es, was mich davon abhält, das im Natürlichen zu empfangen, was du mir im Übernatürlichen schon längst gegeben hast? Was hält mich ab? Wo ist die Hürde? Was ist das Ding? Es ist völlig okay, Gott dann danach zu fragen, nicht gleich die Nase so oder den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja gut, mein Gebet ist nicht erhört, der Herr wollte halt nicht, das war's. Ja. Natürlich gibt's auch eine Erklärung, der Herr hat einen anderen Weg und er hört dein Gebet nicht oder nicht so, wie du es gedacht hast, ganz klar. Aber es ist nur ein Teil vom Ganzen. Denn die anderen Teile, was es ist und so weiter, was es sein kann, dass das Gebet nicht erhört hat. Die anderen Teile haben genauso ihre Berechtigung. Und heute in dieser Predigt sehen wir uns einen Teil an. Dieser Vers, der verwendet wird, wenn du das und das und das und das tust, wird der Herr dich segnen, deine Gebete erhören und wird dir die Sünden vergeben und das Land heilen und so fantastische Aussprüche. Aber lass uns mal die Geschichte im Zusammenhang lesen. Wie kommt dieser Vers zustande? Hat dieser Vers wirklich die Berechtigung zu sagen, hier ist der Hinweis, wenn du das so und so und so machst, wird Gott das und das und das tun. So wie es immer verwendet und gelehrt wurde. Zumindest habe ich so in christlichen Kreisen erlebt. Zweiter Chronik 7, ab Vers 12. Lies mal den Textzusammenhang. Und der Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und diese Stätte mir zum Opferhaus erwählt. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. So habe ich nun das Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll ewiglich und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Zeit. Und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, dass du alles tust, was ich dich heiße, und meine Gebote und Rechte hältst, so will ich den Thron deines Königstums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe und gesagt, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel Herr sei. Werdet ihr euch aber abkehren und meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausreißen aus dem Land, das ich ihnen gegeben habe, und dieses Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen und werde es zum Hohn machen und zum Spott unter allen Völkern. Und vor dem Haus, das so hoch erhoben wurde, werden sich entsetzen alle, die vorübergehen und sagen, warum ist der Herr mit diesem Lande, mit diesem Hause so verfahren? Und man wird sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter verlassen haben, der sie aus Ägyptenland geführt hat und sich an andere Götter angehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat er all das Urteil über sie gebracht. Wenn man den Text in diesem Zusammenhang bekommt und liest und sich vergegenwärtigt, da weht ein anderer Wind. Spürt ihr das? Spürt ihr das, dass da jetzt plötzlich, hä, Moment mal, eigentlich ist immer so Vorschlaghammer geholt, geistlich gesprochen, einmal auf den Lukas, hoch 12, Ding, 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 kenne ich nur aus dem Fernsehen. Wisst ihr, das ist der Vers, so wird er gepredigt, wenn so und so. Aber jetzt guckt ihr mal den ganzen Zusammenhang an. Was ist das, was da passiert ist? Wann kam dieses Wort zustande? Man müsste die vorherigen Kapitel auch lesen. Salomo hat den Tempel eingeweiht, nachdem er fertig war. Und hat ein beeindruckendes Gebet gebetet. Ich hatte überlegt, ob ich dieses ganze Gebet vorlese, aber ich denke, ihr habt ja auch Zeit, wo ihr eure Bibel so richtig knuddelt und abknutscht und die Verse lest und anstreicht und hüpft vor Begeisterung, wenn euch was klar wird, nimmt diese Zeit und schließt Kapitel 6 und vorher, ja, mindestens Kapitel 6 und dann hört ihr mal an, was der Mann gebetet hat. Fantastisch. Ja. Wenn du das sagst, so Amen, was er betet, Herr, das will ich auch. Herr, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Herr, wenn du dem das gibst, dann gibst du mir das erst recht. Ja. Wenn du Gott noch überzeugen willst, dann sagst du, Herr, und er ist auch noch im Alten Testament und du hast das gesagt und ich bin im Neuen. Das heißt, noch besser, noch größer. Fantastisch, Halleluja, Japan, aber du. Also so könnten ja deine Gebetszeiten aussehen. Ich war nicht dabei. Aber vielleicht kannst du ein Stück weit nachempfinden, wie meine Gebetszeiten aussehen. Halleluja. Nachdem Salomo also gebetet hatte, nach der Einweihung des Tempels, erschien der Herr des Nachts und gab ihm eine Antwort. Ich habe dein Gebet erhört und diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Das ist ja schon mal gleich eine Gebetserhörung, aber nicht die Gebetserhörung auf alle seine vorgebrachten Gebete. Er hat also die Stätte zum Opferhaus erwählt. Der Tempel im Alten Testament ist ersetzt worden im Neuen Testament durch einen anderen Tempel. Was ist das, der neue Tempel? Ja, Amen, wir, dein Leib, deine sterblichen Leiber, die Bibel sagt, du bist der Tempel. Was ist im Wesentlichen ein Tempel? Der Ort, in dem gebetet wird, deswegen steht geschrieben in der Bibel, der Geist Gottes betet in dir, Halleluja. Verbunden mit deinem Geist. Und geopfert. Beten und Opfern sind zwei wesentliche Merkmale des Tempels. Zweitens, so sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Gebetserhörung per Zusage. Drittens, so habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt. Auch der neue Tempel, der du bist, geheiligt, dass mein Name dort sein soll, ewiglich. Viertens, und meine Augen und mein Herz sollen dort sein, alle Zeit. wenn du es aufs Neue Testament und auf den neuen Tempel beziehst, auf dich. Die Augen des Herrn sind in dir, das Herz alle Zeit. Der Herr lebt voll in dir. Fünftens, so will ich den Thron, das ist eine Absichtserklärung, ich will den Thron deines Königreichs oder Königstums bestätigen. Also Salomo erhält nicht gleich die Gebetserhörungen, sondern teilweise und teilweise die Voraussetzung, oder zumal, wenn du das ganze Gebet liest, sogar am meisten, die Voraussetzung, was er, Salomo, tun soll und was das Volk tun soll, beziehungsweise nicht tun soll, damit Gott ihnen hinhört, zuhört, die Gebete erhört, ja, und gibt, was immer sie gebetet haben und bitten werden. Und da gibt es ein paar Wenns in diesem Zusammenhang und auf diese möchte ich eingehen. Nicht chronologisch aus dem Text, sondern einfach schwerpunktmäßig. Das heißt, ich hüpfe bei dem Wenns jetzt im Text ein bisschen hin und her. Lesen wir mal Vers 17. Befassen wir uns mit den Wenns ab Vers 17. Und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, dass du alles tust, was ich dich heiße und meine Gebote und Rechte hältst, so will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe und gesagt habe, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel herrscht. Also Teil 1, Wenns, Teil 1, so nenne ich das, wandeln wie David. Alles tun, was Gott sagt, also absolut im Gehorsam, und Gebote und Rechte halten. Dann, also wenn du das tust, dann gibt's Bestätigung des Throns, das heißt Herrschaft, Autorität, Majestät, Königsstatus und die Erhörung der Gebete. Umgekehrt, wenn nicht, dann nicht. So wird's gelehrt, aber es wird spannend, pass auf. Wenn du wandelst wie David, dann wird das geben. Die Gebetserhörung, was auch immer. Und hier erliegt mittlerweile ein Riesenteil der Christenheit einer Irrlehre, einem falschen Verständnis. Wir räumen ja, nachdem wir die Rebellion angepackt haben, auch die Religion jetzt so auf. Das Religiöse, was nicht Gott gewollt ist, packen wir jetzt einfach so an den Haaren und zerren es. Ich benutze nur dieses Bild und sagen, raus. Und die Wahrheit macht uns frei. Amen. Der religiöse Geist setzt dich unter Druck und sagt, jetzt pass mal auf, wenn also das so nicht läuft und wenn deine Gebete nicht erhört werden und wenn dein Geschäft nicht läuft und wenn deine Frau nicht pariert und die Kinder nicht gehorchen, dann musst du mal sehen, warum das zustande kommt. Du wandelst nicht wie David, deswegen konnte Gott dein Gebet nicht erhören. Ich habe das unzählige Male gehört, in der Seelsorge, in Predigten, in Gesprächen. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie verkorkst diese falsche Lehre in einigen Köpfen sitzt, dass man sich Verse aus dem Alten Testament, ich ehre und ich achte das Alte Testament, aber niemals das Neue Testament und die Gnade und die Liebe und Gott und das Ganze aus dem Blick verlieren. Also das werden Verse aus dem Alten Testament gegriffen und die werden dann wirklich geschmiedet und geformt als Schwerter und Hämmer, bildlich gesprochen. Und dann werden die Leute erstochen, erschlagen, ermordet, unter Druck gesetzt. Du hast nicht, weil, bumm. Hey, das ist einfach nicht wahr. Der religiöse Geist vermittelt dir das Bild, wenn du noch Sünden und Fehler hast. Keine Verheißung, Pech gehabt. Keine Gebetserhörung, versuch's erst gar nicht. Keine Segnung, woher soll das dann auch kommen, du Böser? Wenn du wandelst wie David, darfst du wiederkommen. Ach so. Wer kennt David? Wenn du wandelst wie David, kannst du wiederkommen, sagt der religiöse Geist. Wenn du nicht wandelst wie David, hast du Pech, kommt nix. Ich muss jetzt mich bremsen, Leute. Meine Turbinen gehen wieder so hoch. Ey, Gott hasst Sünde. Ich glaube auch nicht, dass er den Teufel fürchterlich liebt. Ja. Und irgendwie habe ich auch als Christ in meiner Natur entdeckt, ich hasse den Teufel und die religiösen Geister und die Dämonen und die Verführer und die irrlehre Geister und die Unterdrucksetzer und Erpresser und Würger, die du im Islam findest, in der katholischen Kirche findest, in der evangelischen Kirche findest, in der Freikirche findest, pfingstlich, evangelikal. Überall sitzen diese blöden Dinger. Wenn du wandelst wie David, dann, ja wie denn? Was hat denn David dann so alles im Leben vollbracht? Volkszählung gegen den Willen Gottes. Ehebruch, er konnte leider nicht anders. Den Tod vieler verschuldet, vieler, den Tod vieler, der an seinen Händen, sagt Gott, klebte Blut. Deswegen durfte er den Tempel nicht bauen. Große, schlimme Sünden, wenn du wandelst wie David. Aha, ich muss einfach nur Leute umbringen. Halleluja, und Ehebruch ist jetzt auch Mittel zum Zweck. Preis dem Herrn. Und ansonsten kann ich mir echt ziemlich viel Ungehorsam leisten. Obwohl hier, wenn du wandelst wie David, tust, was ich dir sage, das klingt ja nicht nach Ungehorsam. Also sind wir uns einig, dass David voll den fetten Segen schon im Alten Testament vom Herrn bekommen hat? Er hat auch auf die Mütze gekriegt in Form von Konsequenzen, die er für seine Sünde tragen musste. Die Strafe lag auf David, weil ihm noch keiner das Evangelium von Jesus erzählt hatte. Weil ihm noch keiner gesagt hat, hey David, okay, voll schief gelaufen. Ja, Psalm 51 habe ich ja letztes Mal vorgelesen. Du demütigst dich vor dem Herrn und die Strafe, David, die liegt jetzt auf Christus. Halleluja. Sag einfach, Herr, vergib mir. Und wir fangen von vorne an. Wir starten wieder durch. Herr, du bist gut. Halleluja. Und jetzt vergessen wir den ganzen Käse. Ja? Wenn du wandelst wie David. Was bedeutet das? Alles richtig machen, sonst Pech gehabt. Keine Gebetserhörung. Na dann, gute Nacht. Weil ich, hier stehe ich. Und ich sage jetzt mal, Extended Martin Luther Version verändert nach meinem gradigen Empfinden. Hier stehe ich. Ich bin nicht anders. Ich bin ein begnadigter Sünder. Ja, ich lebe aus der Gnade. Wenn ich also jetzt die Sachen immer so richtig machen müsste, damit Gott mich segnet, ey Leute, wir würden am Hungertuch nagen, hätten nichts anzuziehen und würden zwischen zwei Bäumen uns eine Plane spannen und sagen, hier wohnen wir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lebe aus totaler Gnade. Gnade, die mein Herz verändert. Gnade, die mich in die Heiligung führt. Gnade, dass Gottes Kraft in mir wirkt und ich die Dinge richtig mache, nicht weil ich toll bin, sondern dass ich sie richtig mache durch die Kraft des Heiligen Geistes, der es in mir wirkt. Halleluja, aus totaler Befreiung und Gnade, trotz dem, dass ich ein sündiger Mensch bin. Heißes Thema, oder? Oh, ich liebe so heiße Themen. Wandeln wie David, was hat denn der Mann gemacht? Was hat ihn dann zuallererst ausgezeichnet, Leute, dass er alles richtig gemacht hat? Nein. Was hat ihn ausgemacht? Sag mal was. Super, steht hier gleich Punkt Nummer 1. Er liebte den Herrn über alles. Trotz seiner Fehler, Sünden, Schwächen, Vergehen. Er liebte den Herrn. Er liebte den Herrn. Er liebte den Herrn. Der war Gottfern. Der hat getanzt und gejubelt vor Gott. Der hat gesagt, hier, ich liebe den Herrn. Die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Der war süchtig nach Gottes Gegenwart. Der konnte nicht genug bei Gott sein. Er liebte den Herrn. Es hat nun mal durch den Sündenfall nicht verändert, dass er trotzdem Fehler und Sünden hat, aber er liebte den Herrn und ergriff schon die Gnade Gottes, bereits im Alten Testament. Er eiferte für Gott und für den Namen des Herrn. Er setzte sich für den Herrn ein. Ja, der ließ nichts auf Gott kommen. Oh, wenn du David aggressiv machen wolltest, dann brauchtest du nur sagen, Gott ist doof. David betete keine anderen Götter an. Er hielt sich an den Herrn. Und das ist wichtig für diesen Textzusammenhang. David war ein Mann des Gebets. Ein Mann des Lobpreises. David war ein Mann, der großzügig war. Er hat gern und viel geopfert dem Herrn. Und er hat viel den Herrn gefragt und hat den Herrn gehört und manchmal hat er es trotzdem falsch gemacht. Das ist ja das Dilemma. Er kann ja nicht mal sagen, oh, ich konnte nichts dafür, oh Herr. Er wusste, er hat den Herrn gefragt, er hat den Herrn gehört, aber hat trotzdem nicht gemacht. Jetzt hast du gegen ihn was gesagt, nicht für ihn. Ha, können wir uns drüber unterhalten. Also, das ist es, das wollte ich hören. Er war demütig, er war sehr demütig. Und als er dann seine Sünde gesehen hat oder seine Sünden gesehen hat, ist er nicht depressiv in die Ecke gelaufen, sondern er war demütig. Es gibt einen Unterschied zwischen Depression und Demut, ja. Wenn man so sich selbst anklagt, unter Druck setzt und in Depression umherläuft, das ist nicht Demut, das ist Depression. Das kann manchmal verwechselt werden. Depression ist nicht Demut und Demut ist nicht Depression. Und David war nicht depressiv, er war demütig. Er ging zum Herrn, bekannte seine Sünde, erhielt Vergebung und danach tanzte er weiter, weil er wusste, Gott ist ein gnädiger, barmherziger Gott, der seine Situation und die Sünde, alles hat er hinter sich geworfen, weg, vergeben, ausradiert, gelöscht, nichts mehr vorhanden. Jetzt war nur noch Raum da für Anbetung, für Gebet, für Lobpreis, für Tanz und ein paar Psalmen schreiben. Amen. Oh, ich habe das Gefühl, ich heb gleich ab hier. David bekannte also seine Sünden, ließ nichts zwischen sich und Gott stehen, weil er wusste, Gott mag nicht den Schrott, den er gebaut hat. Und Gott hat auch den Schrott nicht auf einmal geheiligt, weil David ihn doch liebte, ja? Nur, okay, also wenn David mich liebt und wenn er das dann macht, dann erklären wir das, was falsch ist, jetzt für richtig. Es ist ja schließlich David. Nee, falsch bleibt falsch. So, also wenn du wandelst wie David. Ich sehe es nochmal schnell auf, ja? Wenn du wandelst wie David. David liebte den Herrn über alles. Trotz Fehler und Sünden. Er liebte die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, war sogar süchtig danach. David eiferte für Gott und seinen Namen. David betete keine anderen Götter an. David war ein Mann des Gebets. Ein Mann des Lobpreises. Ein großzügiger Mann. Ein Mann, der viel dem Herrn geopfert hat. Er war sehr demütig und er ließ nichts zwischen sich und Gott stehen. Wenn, dann, wenn Teil 2. Werdet ihr euch aber abkehren und meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten. Das ist der Hase im Pfeffer, der Spanius Knactus, der Dreh- und Angelpunkt. Das ist, worum es in dem Vers geht, der, wie gesagt, als Methode verwendet wird, allen Christen einzureden, wenn du irgendwas falsch machst, brauchst du gar nicht mehr beten, du kriegst sowieso nichts. Übertrieben gesagt. Werdet ihr euch aber abkehren und meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten? Darum geht es, um das Abkehren vom Herrn, der gesagt hat, du sollst keine anderen Götter haben außer mir. Du sollst nur mich anbeten, ich bin der einzig wahre Gott. Ich sag's mal so, ja. Und das einfachste Gebot, du sollst keine Götter haben neben mir, keine Götzen. Du sollst mir folgen, mir dienen und keinem anderen. Keine anderen Götter an Gott festhalten, glauben, ihm allein folgen, ihn alleine dienen. Einfache Anweisung. Nicht etwa, du sollst nie wieder sündigen und wenn du sündigst, dann hast du Pech gehabt, dann komm nie wieder und frag nach irgendwas. Obwohl es so vermittelt wird. Leute, es wird so vermittelt und so falsch gelehrt. Aber es hat damit überhaupt nichts zu tun. Gott sagt zum Volk Israel. Wenn ihr euch abkehrt und andere Götter nimmt und die anbetet und ihnen dient, dann Teil 2, so werde ich Israel ausreißen aus meinem Land, das ich ihnen gegeben habe. Und dieses Haus das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen und werde es zum Hohn machen und zum Spott unter allen Völkern. Und vor diesem Haus, das so hoch erhoben wurde, werden sich entsetzen alle, die vorübergehen und sagen, warum ist der Herr mit diesem Land so, mit diesem Hause so verfahren? Und hier ist die Antwort. Und man wird sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter verlassen haben, der sie aus Ägyptenland geführt hat und sie sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Und hier steht es nochmal ausdrücklich in der Bibel, ich dachte, ihr seid immer fleißig dabei, beim Einblenden der Texte. Also wir sind im 2. Chronik 7. Ist irgendwas schief? Der Vers 2. Chronik Kapitel 7 und jetzt bin ich gerade so bei Vers 20, 21. Ja, genau. Super. Und man wird sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter verlassen haben, der sie aus Ägyptenland geführt hat und sie sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat er all dieses Unheil, ich sag mal Gericht, über sie gebracht. Gericht ist nun mal auch nicht so ein spezifisches alttestamentliches Ding, weil wir lesen es auch in der Bibel im Neuen Testament. Den Ungläubigen zum Verderben, den Gläubigen zur Buße, zur Umkehr. Das heißt also, Gottes Erziehungsmethode des Alten Testaments, ja, wenn sie sich von ihm abwenden und gegen ihn rebellieren und so weiter, es geht nicht um Sünde und Fehler und Schwächen und dies und jenes und falsch entschieden, falsch gemacht, mit Absicht, aus Versehen. Vom Herrn abwenden, ja, anderen Göttern dienen, bringt Gericht, auch im Neuen Testament. Und die Erziehungsmethode ist die gleiche. Ich sag mal bildlich gesprochen, es gibt ein paar Klapse auf dem Hintern und dann sagst du, Herr, hier bin ich. Das mit den anderen Göttern habe ich mir anders überlegt. Es ist so, wie David sein, nicht dem Herrn den Rücken kehren und vom Glauben abfallen, die Sünde bekennen und in Vergebung leben. Wenn Teil 3, und jetzt kommen wir wieder zum Ausgangsvers zurück, okay? Ab Vers 13. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, was ist das? Gericht, preis dem Herrn, Gericht, sehr gut. Dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse. Gericht. Okay? Israel wendet sich immer wieder und immer wieder vom Herrn ab und immer wieder andere Götter und immer wieder Extrarunden und immer wieder halsstarrig und immer wieder gegen Gott. Ja. Und dann kommen sie glücklicherweise auch immer wieder, interessanterweise nach Gericht, zu Gott zurück. Die waren Weltmeister im wieder zurückbekehren, Leute. Das macht ihnen keiner nach. Ja. Und dann sagt Gott, also wenn das Gericht da ist, weil sie mal wieder eine extra Runde gedreht haben und andere Götter angebetet haben. Und dann, nach der extra Runde und den anderen Göttern, Vers 14, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt. Halleluja, 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 Halleluja. Demut ist im Neuen Testament auch nicht aufgehoben worden. Grundsätzlich. Aber das soll nicht unser Hauptthema hier sein. Wenn also nach Gericht mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen. Ja, die Betonung liegt auf mein Angesicht suchen, nicht ein anderes. Und sich von ihren bösen Wegen bekehren, das ist das Beten der anderen Götter, wie wir schon im Zusammenhang gelesen haben. So will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben. Welche Sünde? Betrug, Hurei, Ehebruch, Übergewicht. Nee, das ist ja mehr eine Schwäche, eine charakterliche Sünde. zurückkehren. Genau, dankeschön. Das ist es. Wenn sie also sich zurückbekehren zum Herrn, wird er ihnen die Sünde vergeben. Nämlich die Sünde, dass sie abgekehrt sind, wird er vergeben. Das ist doch total fantastisch. Hier ist wieder das Herz Gottes. Ich sage dir ganz ehrlich, bin ich froh, dass er Gott ist und nicht ich. Weil wenn ich da sitzen würde, ich würde sagen, weißt was, du verrätst mich, gehst hin und gehst zu meinen Erzfeinden und bittest die an und bittest die um Hilfe und dienst ihnen. Und dann fällt dir ein, du könntest ja jetzt zurückkommen zu mir. Tschüss. Ja. Aber guck mal, wie gnädig Gott ist. Das Höchste, was hier passieren kann, ist Hochverrat am Herrn selbst. Und dann sagt Gott, weißt du was, wenn du wiederkommst? Schwamm drüber, vergeben, ich vergesse es, ich heile das Land, ich stelle alles wieder her. Ja, alles wird wieder gut. Und preis dem Herrn, er wird nicht zwei Tage später sagen, na, spielst du schon wieder mit dem Gedanken, andere Götter und so. Ich möchte ja nicht viel sagen, aber denk dran, ne? Vorletzte Woche bist du gerade wiedergekommen, ne? Ich habe auf die Uhr geguckt, das sind genau 12 Tage, 3 Stunden, 44 Minuten und 76 Sekunden. Gut. Versteht ihr, was ich meine? Er hat es vergessen. Er heilt das Land. Er liebt dich, du liebst ihn. Es geht weiter. Jabwadabadu, tralala und hopsasa und so weiter. Und preist dem Herrn. Halleluja. Die eigentliche Ursache und Bedeutung dieses Verses, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, betet und so weiter, ist nichts anderes als Israel wendet sich immer wieder vom Herrn ab und jetzt sagt Gott und jetzt ist es vorbei. Israel vermischt sich nicht mehr mit anderen Völkern und betreibt Götzendienst und Israel rebelliert nicht gegen Gott immer und immer wieder. Daraufhin kam also Gottes Gericht, nach all dem, was Israel falsch gemacht hat. Daraufhin folgt immer wieder die Umkehr, das Abwenden von den anderen Göttern. Das ist eine Art und Form der Buße. Ja, Gott wurde daraufhin gnädig und hob das Gericht, also die Strafe, wieder aus, auf. Und deswegen kam also der Vers zustande. Ich lese ihn nochmal vor und ihr kennt jetzt den Zusammenhang und ihr wisst jetzt, worum es geht. Und da kommt kein Christ mehr, der dich damit religiös erschlägt und sagt, hier steht's geschrieben, wenn du das und das und das, ja, dann und wenn nicht, brauchst du gar nicht versuchen, ja. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Wenn ich jetzt also sage, fromme Hindernisse oder ein frommes Hindernis, was Christen vermittelt wird, angeblich. Also es gibt ein Hindernis, das wird auch noch heilig genannt, mit der Bibelstelle belegt, womit man Christen vermittelt, solange dein Leben nicht hundertprozentig in Ordnung ist, brauchst du den Herrn nicht zu bitten. Ja. Falsche Aussage. Die Antwort ist, das Hindernis, was hier vermittelt wird durch diese Stelle, durch Missbrauch dieser Stelle, ist zu glauben, Gott kann uns nicht erhören und nicht segnen, wenn wir sündigen oder noch Fehler machen. Ich sage nur eins, Versagen ist menschlich. Sündigen ist menschlich. Aber lass uns lernen aus der Gnade und der Heiligung zu leben. Das ist göttlich. Versagen und Sünde ist menschlich. Gnade und Heiligung ist göttlich. Amen. Wenn wir also versagen, machen wir das, was David getan hat. Wir gehen zum Herrn und sagen, oh Herr, du hast recht, ich habe nicht recht, ich habe total daneben gegriffen, vergib mir meine Sünde. Und dann darfst du immer noch um deinen Arbeitsplatz bitten. Das Auto, deine Heilung, deine Ehe, deine Erziehung, was auch immer dir Sorgen macht, lass dir nie wieder von irgendeinem religiösen Menschen, Christen, Geist, Gedanken nie wieder sagen, du kannst ja gar nicht empfangen, weil du ja noch so viel falsch machst oder sündigst oder dies und jenes. Das schließt die Gnade aus. Und das zeigt, wenn jemand so denkt, dass er Stolz in sich noch nicht erkannt hat. Denn der Stolz in sich sagt, also wenn ich Stolz in mir habe, sage ich, Gott konnte mich segnen, Halleluja, weil ich es richtig gemacht habe. Gott konnte mich segnen, weil ich die Gebote gehalten habe, weil ich seinen Willen getan habe. Gott konnte mich segnen, weil ich sein Wort richtig verstanden habe. Alle anderen sind zu doof und verstehen das Wort nicht. Gott konnte mich segnen, weil ich total klasse bin. Ich weiß nicht, wer dich gesegnet hat, aber dein Stolz war es nicht. Also, wenn Gott mich segnet, dann geschieht es aus Gnade. Ich komme hin und sage, Herr, weißt du, Herr, ich liebe dich, ich will dich nicht manipulieren, du bist Gott, ich kann dich nicht manipulieren, ich liebe dich. Und dann bete ich. Herr, das ist so blöd, das Ding, das sieht mir die Socken aus, mach doch mal was. Und Gott sagt nicht, also da müssen wir jetzt mal nochmal Inventur machen. Wie viel hast du nochmal letzte Woche richtig und falsch gemacht? Leute, das Evangelium ist befreiend. Ja. Befreiend bedeutet, dass du weißt, Gott liebt dich. Ja, du machst Fehler, sowas Blödes aber auch. Dann gehst du zu ihm hin und bekennst sie, wenn du sie siehst. Ja. Und du betest zu Gott und er gibt dir, weil er gnädig ist und nicht, weil du es richtig gemacht hast. Das ist der Schlüssel. Das ist das Neue Testament. Das ist die Gnade Gottes. Und wir müssen mit diesem falschen Denken aufhören. Da werden Gesetze und Gebote durcheinander geschmissen. Da werden Prinzipien zu Gesetzen gemacht und Prinzipien Gottes sind auf einmal Gesetze. Gottes Gesetze sind Gebote, Gebote sind Prinzipien, hin und her gemischt. Und keiner weiß mehr, was er richtig oder was er falsch gemacht hat, aber der Segen fehlt, weil alles schiefgegangen ist. Hallo? Moin. Moin, moin. Aufwachen. Vorbei, Schluss, raus mit dieser falschen Lehre, raus mit Gott kann dich nur, wenn du alles richtig, Entschuldigung, da kann er schon mal gar nichts. Versuch's nicht. Du kannst es nicht. Und wenn du es hinkriegst, ist es wieder religiöse Kraft und Antrieb und menschliche Kräfte und was weiß ich und für Gott ein Gräuel, weil das nichts anderes ist als Selbsterlösung. Wenn wir unsere Sünden bekennen und Gott ist treu. Meine Frau hat zu mir gesagt, Mensch, das hast du jetzt in so vielen Predigten gesagt. Sie hat recht, ich habe es in so vielen Predigten gesagt und jede Woche mindestens ein oder zwei Gespräche in der Seelsorge oder am Telefon oder in der E-Mail, die mir zeigen, es ist noch nicht angekommen.